SWR Kultur am Samstagnachmittag. Gerade sieht man sie wieder durch die Straßen ziehen, Kinder mit bunten Laternen beim St. Martins-Umzug. Aber nicht nur die Laterne gehört zu dieser Tradition, sondern auch eine ganz bestimmte Stärkung rund ums St. Martins-Fest, die Martinsbrezel nämlich. In vielen Bäckereien liegt die im Moment aus, aber natürlich kann man so eine Martinsbrezel auch selbst machen. Wie das geht, weiß Thomas Filges, unser Genussforscher vom Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Hallo, Herr Filges.
Hallo, Frau Gries.
Herr Filges, bevor wir zum Rezept kommen für diese süße Martinsbrezel, was hat es überhaupt mit diesem Brauch auf sich? Warum Zuckerbrezeln zum St. Martinsfest?
Also die Geschichte ist eigentlich gar nicht so richtig klar. Der Ursprung der Martinsbrezel, das gibt es ja in zwei Versionen. Also es gibt ja auch im Frühjahr in manchen Regionen die Palmbrezel, nicht also zum Palmsonntag, auch die ist süß. Und ich denke, dass das schon etwas mit der Religion, also mit dem Christentum etwas zu tun hat, weil das sind ja beides besondere Anlässe. Zum einen eben auch die Vorbereitung für das Osterfest, nicht? Und dann zum anderen natürlich auch zum Martinstag, das Vorbereiten auf große Ereignisse. Das hat man dann oft so besondere Gepäckstücke gepackt. Ich meine, dieser Ursprung der Brezel hat sowieso kulturelle Hintergründe, die unklar sind. Ich meine, die Brezel sieht ja eigentlich so aus, dass man hier die Arme so vor der Brust sozusagen, diese beiden Arme, die machen jetzt eine Brezelform, der Rest der Bauch der Brezel, mein Bauch ist der Bauch der Brezel. Und insofern ist ja diese Demutshaltung, die natürlich auch bei St. Martin eben dann auch ausdrücken soll, dass man gefälligst sein Hab und Gut mit den Armen teilen soll, was nicht unbedingt nur christlich ist, sondern eine menschliche Geste, nicht? Und insofern ist das eine der Versionen. Die andere Version ist also, ein Bäcker wurde bestraft wegen Panscherei, glaube ich, und dann hat ihm der Richter auferlegt, er würde straffrei davonkommen, wenn er Gepäckstücke mit statt einem Gefängnisgitter mit einer Struktur machen könnte, wo man durchgucken kann mit drei Öffnungen. Und dann hat er die Brezel erfunden. Ich meine, ob das alles so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, das sind einfach solche Geschichten. Das müssen Historiker klären, wo das herkommt. Ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten dazu gelesen.
Fest steht, wir essen gerne süße Brezeln rund ums St. Martinsfest. Die Brezel, die gibt es aber nicht immer und überall. In Mainz zum Beispiel werden eher diese sogenannten Weckmänner gegessen. Das sind so kleine Männchen aus Hefeteig. Die Martinsbrezel ist aber dann auch tatsächlich aus Hefeteig, oder?
Ja, also ich kenne die eigentlich nur aus Hefeteig. Also ich kenne die tatsächlich aus meiner Kindheit. Ich bin in einer sehr katholischen Region aufgewachsen und da gab es die eigentlich immer nicht. Da gab es diese süßen Brezeln eigentlich gar nicht. Aus dem Schwabenland kennt man eigentlich nur die salzigen Brezeln, die man ja zur Brotzeit isst und auch zum Kaffee und all solche Geschichten. Und die süßen Brezeln gab es tatsächlich bei uns nur eben zu bestimmten Anlässen, etwa dem Palmsonntag und eben auch dem St. Martinstag.
Für den Teig vermengen Sie Weizenmehl mit Butter, Milch, Hefe, genau. Zucker, Ei. Fürs Aroma kommt dann noch ein wenig Salz und Tonkabohne dazu. Und dann muss der Teig 12 Stunden fermentieren, sagen Sie. Ich hätte jetzt gesagt, der Teig muss gehen. Ist das
ja,
das Gleiche?
Ja, das ist das Gleiche. Man sagt mittlerweile, ist ja Fermentation in Mode. Deswegen wird also alles, was da molekular passiert, was an die Fermentation erinnert, wird Fermentation genannt. Ich denke, das ist eigentlich auch gut, wenn man das wirklich länger macht. Da gibt es einfach immer mehr Geschmack. Das heißt also, längere Gehzeit oder auch längere Fermentationszeit, also selbst bei Hefe, definiert immer mehr Geschmack, dann wird der Teig nicht mehr so hefig und werden dadurch auch bestimmte Dinge einfach auch mehr abgebaut. Dann kommt natürlich nicht nur die Hefe, sondern da fliegt ja immer, wenn man den knetet, also vor allem mit den Händen sind dann noch Milchsäurebakterien dabei, die dann so die Hefe ein bisschen verdrängen, also nicht verdrängen, aber so ein bisschen Konkurrenz bilden. Dann kommen dann auch eben so eine Milchsäuregärung dazu, die neben der Hefegärung dann sozusagen noch eine Rolle spielt. Das heißt, wird mehr abgebaut. Gebaut im Teig, also diese ganzen nicht verdaulichen Stoffe, diese FODMAPs, die werden zu Zuckern umgewandelt, dann wird er ein bisschen süßer, bekommen ein bisschen tieferes Aroma, bekommen ein bisschen tieferen Geschmack. Und diese längere Gehzeit oder längere Ruhezeit ist eigentlich immer von Vorteil.
Ja, also man braucht Geduld für diese Martinsbrezeln. Sie nennen sie ja sogar langsame Martinsbrezel. Denn auch tatsächlich nach dieser mindestens 12-stündigen Fermentierung müssen die Teigstücke dann nochmal ruhen, bis sie in den Ofen kommen. Was passiert, wenn ich zu ungeduldig bin?
Man muss keine Geduld haben, das macht man eben am Abend vorher, dann kann er auch 24 Stunden ruhen, man kann auch in den Kühlschrank stellen, in den kühlen Keller, das ist eigentlich egal, dann ist der ganze Prozess langsamer, das nimmt keine Zeit in Anspruch. Und wenn man halt die Stückgare, diese einzelnen Hefeteilchen sozusagen, diese Brezeln dann geformt hat und die nicht in Ruhe lässt, eine Zeit lang, dann ist es ja so, ich muss ja den Teig rausnehmen und dann muss ich den ausrollen und dann eben diese Brezelform, das heißt, ich mache mit diesem Glutennetzwerk, also dieses Glutennetzwerk, das eben diese Formstabilität definiert, definiert. Jetzt muss ich ja wieder ziehen und auseinanderziehen, dann wird das wieder deformiert. Dann ist das in einem Nicht-Gleichgewichtszustand. Also dann muss das erstmal wieder sozusagen ruhen, bis sich das wieder so ein bisschen zurechtgeschüttelt hat, damit sich das Wasser wieder richtig verteilt. Das hat also sehr viel damit zu tun, wie verhält sich das Gebäck während des Backens und nach dem Backen. Wenn man das eben ruhen lässt, dann gleicht sich das Glutennetzwerk aus und hat eine bessere Formbeständigkeit. Die Restfeuchte sozusagen nach dem Backen, das, was man so als schönes Mundgefühl bezeichnet, das bleibt dann die Brezel auch noch ein paar Tage länger frisch. Wenn man das nicht ruhen lässt, dann wird die schnell trocken, weil das Wasser nicht den richtig angestammten Platz gefunden hat. Das sind so molekulare Relaxationsprozesse, mal einen Fachbegriff anzubringen. Solche Relaxationsprozesse sind natürlich wichtig für die Formbeständigkeit und die Feuchte.
Das merke ich mir für die Zukunft, wenn ich mich so ein bisschen ausruhen möchte, dann sage ich bin gerade in einem Relaxationsprozess.
Ja, das ist tatsächlich das. Wenn wir angespannt sind, dann legen wir uns auch am liebsten in den Liegestuhl und relaxieren. Genau. Der gestresste Glutenteig muss das natürlich auch machen.
Ja, und bevor er dann gebacken wird, bestreichen Sie die Brezeln dann noch mit Eigelb und Milch und streuen so Hagelzucker drauf. Das Ziel ist dann, dass die ganze Brezel fluffig bleibt, also auch diese dünnen Stellen der Brezel. Muss ich dafür beim Backen dann noch was Besonderes beachten?
Ja, also nicht mit zu hohen Temperaturen kommen. Die soll ja auch nicht dunkelbraun werden, also soll keine starken Röstaromen bekommen, sondern die soll eben tatsächlich wie so eine Brioche süßlich sein und eben schön fluffig. Und die soll eben nicht diese knusprigen Arme bekommen, die wir im Schwabenland so sehr lieben.
Süße Brezeln zum St. Martinsfest. Vielen Dank, Thomas Vilges, dass Sie uns das Rezept vorgestellt haben.
Frau Gries.
Weitere Rezepte finden Sie auf swrkultur.de.